SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Update für den Koran. Lässt sich der Islam reformieren? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Terror im Namen Gottes, Frauen als Menschen zweiter Klasse, Steinigung und Peitschenhiebe für Ehebrecher und Diebe. Über das Verhältnis des Islam zu Gewalt und Unterdrückung wird viel diskutiert. Warum können sich Selbstmordattentäter auf den Koran beziehen? Sind Schleier und Scharia zeitgemäße Lösungen für moderne Gesellschaften? Die Muslime haben darauf bislang keine befriedigende Antwort, sagt der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi. Den Islamverbänden und Gemeinden in Deutschland wirft er vor, realitätsfremd und nicht kritikfähig zu sein. In seinem gerade erschienenen Buch »Reform des Islam – 40 Thesen« fordert Urgi, der Islam muss sich reformieren, wenn er zukunftsfähig sein will. Abdel Hakim Urgi ist heute unser Gast in diesem SWR2-Forum. Herr Urgi, im Titel Ihres Buches klingen die 95 Thesen des Reformators Martin Luther an. Sie zitieren Luther dann auch gleich zu Beginn des Buches. Hier stehe ich und kann nicht anders. Fühlen Sie sich als der neue Luther?
Nein, also ich heiße Urgi und nicht Luther. Luther lebte in einem anderen historischen Kontext und ich lebe in einem anderen historischen Kontext. Ich frage mich immer, wie der Herr Luther auf 95 Thesen gekommen ist. Mir ist gelungen, nur 40 Thesen, so, sag ich mal, zu verfassen. Und ich bin kein Luther, ich bin ein zeitgenössischer Mensch, der versucht, den Islam in der jetzigen Situation im Westen zu reformieren.
Gudrun Krämer ist Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Frau Krämer, braucht der Islam einen neuen Luther?
Nein, einen neuen Luther braucht der Islam nicht, aber eine Reform braucht er. Und diese Parallelen mit Figuren aus der europäischen Geschichte kann man allenfalls im übertragenen Sinne für sinnvoll halten. Ansonsten ist es ganz klar, dass wir im 21. Jahrhundert keine Person des 16. brauchen.
Die Professorin Susanne Schröter ist Ethnologin und leitet das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Frau Schröter, ist die Zeit jetzt reif für eine liberale Reform des Islam?
Ja, die Zeit ist reif und es ist absolut notwendig, weil diese Reform ja nicht nur eine Antwort auf die Moderne ist, auch auf den Islam in westlichen Ländern, sondern weil es eine Fortführung dessen ist, was ja schon vor längerer Zeit begonnen hat, auch in außereuropäischen Ländern, nämlich den Koran hermeneutisch zu interpretieren. Das heißt, nicht jede Sure wortwörtlich zu nehmen, nicht die prophetischen Überlieferungen auch als Leitlinie für das moderne Leben zu nehmen, sondern zu schauen, wie kann man Demokratie, Menschenrechte, insbesondere Frauenrechte, kompatibel machen mit der Religion und ihren heiligen Texten. Und da gibt es natürlich schon Ansätze. Diese Ansätze sind aber sehr marginal geblieben. Und von daher begrüße ich das natürlich sehr, dass jetzt hier bei uns in Deutschland auch so ein Prozess beginnt, der hoffentlich eine gute Verbreitung findet, auch unter Muslimen und nicht nur bei Nichtmuslimen.
Was ist das für ein Reformprozess? Was sind auch die Voraussetzungen für so einen Reformprozess, Herr Urgi?
Also wenn eine Religion in einer Sinnkrise sich befindet und wir sehen die jetzige Lage des Islam weltweit, nämlich Gewalt im Namen dieser Religion, sich berufen auf Koranverse und die Legitimität der Terroranschläge anhand der Tradition des Propheten und auch eine gut fundierte Theologie. Wir befinden uns zurzeit Muslime weltweit in einer Krise und es ist dringend, dass wir für Lösungen suchen. Und diese Lösungen beginnen mit einer Reform des Islam, mit einer neuen Interpretation der kanonischen Quellen, sowohl der Koran als auch die Tradition des Propheten, gemäß der jetzigen Situation, wo der Mensch als Individuum eine zentrale Rolle spielen könnte.
Ja, ich glaube, es gibt zwei Kardinalfragen. Erstens, was soll das heißen, dass man den Koran so liest, dass man seinen wahren Kern freilegt, wie Herr Urgi das in seinem Buch sagt, und gleichzeitig ihn so liest, dass er heutigen Erwartungen gerecht wird. Das heißt, man liest ihn im Lichte heutiger Bedürfnisse und Anforderungen und erklärt das dann aber doch für den wahren Islam. Da wird es natürlich Schwierigkeiten geben. Und die andere Kardinalfrage ist, wie kann man dafür Sorge tragen, dass diese Sichtweise, diese ganz moderne, sich selbst als liberal verstehende Sichtweise, sich verbreitet unter Muslimen und Muslimen, auf jeden Fall mal innerhalb westlicher Gesellschaften und idealerweise sogar weltweit. Ich würde jetzt mal beim ersten Punkt ansetzen. Man kann ja jetzt von Reformmuslimen in Deutschland nicht erwarten, dass sie gleich die ganze Welt reformieren oder den Weltislam. Wie kann man den Koran, wenn man an ihm festhalten will, so lesen, dass er mit diesen modernen Erwartungen konform geht? Wie kann man einerseits davon ausgehen, dass Gott die Wahrheit zu einer bestimmten Zeit offenbart hat, dass er auch Gebote und Verbote verkündet hat? Daran hält unser Autor ja fest. Und dennoch das Ganze so öffnen, dass diese Gebote und Verbote auch im konkreten Handeln, und das Handeln wird ja sehr betont in dem Buch, nicht hemmend sind, sondern diesen liberalen, freien, offenen, toleranten Islam fördern. Da müsste man eigentlich an einigen konkreten Punkten ansetzen, das tut Herr Uri ja auch, und dort vertieft weiterlesen.
Das klingt auch nach einem gewissen Dilemma, Herr Uri. Wie gehen Sie das an in Ihrem Buch?
Also für mich, der Koran oder die Heilige Schrift des Islam an sich ist leblos. Das heißt, es ist nicht anders als ein Buch, das unbedingt interpretiert werden muss oder könnte. Und erst diese Interpretation macht diesen Text lebendig. Es sind die Menschen, die den Koran Ausdruck verleiten. Also das heißt, der Koran, es ist ein Text und dieser Text kann auch von seiner Leblosigkeit befreit werden, dadurch, dass die Menschen versuchen, gemäß ihrer Zeit zu interpretieren.
Und aber Herr Uri, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, das tun die Leute doch, nur das Dilemma ist, wenn ich auch Frau Krämer richtig verstanden habe, dass diejenigen, die Gewalt rechtfertigen wollen, sich auf den Koran berufen können und diejenigen, die Frieden rechtfertigen wollen, sich auch auf den Koran berufen können. Wer hat denn dann Recht von beiden? Das sind ja beides zeitgemäße Interpretationen des leblosen Textes.
Naja, wir haben erstmal die sogenannten Islamisten, die sich auf den Koran berufen und die Mehrheit der Muslime beruft sich auch auf den Koran. Nun, die Frage, die heute sehr zentral ist, wie sollen wir mit diesen unangenehmen Koranverse umgehen? Also wenn ich die Sure 929 in Betracht ziehe, ich zitiere, mir wurde befohlen, gegen diejenigen zu kämpfen, die nicht an Gott und jenseits und auch diejenigen, die nicht der wahren Religion angehören, nämlich Juden und Christen. Soll ich an so einem Vers glauben und ich gehe auf die Straße, die nicht Muslime bekämpfen? Also Sie sehen hier, wir haben ein großes Problem mit solchen Versen, die sogenannten Schwertverse. Hier geht es mir darum, nicht selektiv mit dem Koran umzugehen und dass ich einfach aussuche, was mir passt, sondern mir geht es in erster Linie, dass ich mich positioniere.
Da haben wir ja nicht nur die Schwertverse, sondern wir haben auch eine ganze Reihe von Versen, die das Verhältnis zwischen Männern und Frauen regeln soll, die ich für genauso problematisch halte. Und es gibt ja unterschiedliche Ansätze, entweder zu sagen, ja, diese Verse, die richteten sich eben nur an Mohammed und seine Gefährten, waren also zeitgebunden. Andere sagen, nein, jeder Vers steht für die Ewigkeit da. Dann gibt es die Möglichkeit, bestimmte Deutungen in einen Vers hineinzulegen oder sogar zu sagen, wir müssen den Koran auch tatsächlich so durchforsten, dass wir bestimmte Dinge ganz über Bord werfen. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, aber das Problem letztendlich ist ja das, wem wird das Recht eigentlich zugesprochen, auch innerhalb der muslimischen Communities, mit diesem Text in der einen oder anderen Weise zu verfahren?
Man könnte natürlich einen Schritt weitergehen. Wenn es so ist, wie Sie argumentieren, und das ist ja wirklich eine mutige und interessante Position, dass der Koran für sich leblos ist, ja, wie Sie in Ihrem Buch an einer Stelle schreiben, dass er für sich genommen keinen Wert hat. Und wenn es in ihm diese schwierigen Stellen gibt, müsste man nicht einen Schritt weitergehen und fragen, warum der Koran überhaupt konstitutiv sein soll? Warum ein lebloser Text überhaupt neu interpretiert werden muss in der Gegenwart?
Ich schätze das sehr, dass Sie jetzt diese Thesen vorgelegt haben, genau wie ich andere Arbeiten natürlich auch schätze, die versuchen, den Islam in einer zeitgemäßen Weise zu deuten oder zu reformieren, das eine oder das andere. Aber ich stelle immer wieder fest, die Wirkung ist doch begrenzt. Die Nicht-Muslime sind in der Regel begeistert, aber bei den Muslimen gibt es starke Vorbehalte oder man wird denunziert, einem wird das Muslimsein abgesprochen, man gilt als Heretiker. Und das ist Ihnen ja auch passiert, Herr Uri. Sie haben ja auch einen schweren Stand und es gibt ja durchaus einige, die sagen, der Uri, der ist ja überhaupt kein Muslim.
Spricht das nicht dafür, Frau Krämer, dass die Anfeindungen, denen Herr Uri jetzt auch ausgesetzt ist, einfach davon zeugen, dass die Deutungshoheit des Koran bei einer großen oder zumindest sehr lauten Mehrheit liegt, die eine sehr strenge Deutung des Koran auslegt?
Ja, sicherlich. Ich habe ja vorher versucht zu sagen, dass es zwei Kardinalprobleme oder Fragen gibt. Das eine, wie geht man überhaupt mit dem Koran, wie geht man mit dem Islam um, was heißt denn Islam reformieren? Und B, wie kann man seine eigenen Lesart, seine eigenen Deutung ein Echo oder mehr als das, eine Wirkung, vielleicht sogar eine durchschlagende Wirkung verschaffen. Aber bevor man sich über Deutungshoheit und Autorität austauscht, und die sind natürlich grundlegend wichtig, muss man zunächst mal eine Deutung haben. Und diese Deutung muss so sein, dass sie zu verteidigen ist gegenüber einer kleineren oder einer größeren Gruppe. Deswegen denke ich, müssen wir uns mit beiden Punkten beschäftigen. Aber zunächst wäre mal die Frage, wie kann man eine liberale, offene, humanistische Lesart des Koran überhaupt für sich genommen durchführen? Wie kann man das tun, ohne selektiv zu sein? Meines Erachtens geht das nicht. Und der zweite Schritt ist dann, wie kann man diese Lesart anderen gläubigen Muslimen und Muslimen, und ganz richtig, wie Frau Schröter sagt, nicht nur Nicht-Muslimen, die das begeistert aufgreifen, so vermitteln, dass es für sie Autorität hat, obwohl man selber keine Kirche vertritt oder auch keinen großen Islamverband, nicht einmal innerhalb Deutschlands.
Ein Vorschlag, den Herr Urgi macht, ist, den Koran wieder zeitlich und inhaltlich in zwei Teile zu trennen. Also es gibt den einen Teil des Koran, der in Mekka entstand, als der Prophet noch in Mekka war und sich als Verkündiger einer göttlichen Botschaft verstand. Und den zweiten Teil, der spätere, als der Prophet als Staatsmann sein Reich in Medina gegründet hat. Dieser medinensische Koran ist viel stärker geprägt von den gewaltsamen Auseinandersetzungen mit anderen Bevölkerungsgruppen und deswegen auch vom Text her aggressiver. Herr Urgi, Sie wollen diesen Koran wieder aufteilen in den von Mekka und den von Medina. Ist das so ein Ansatz?
Also diese Einteilung des Korans in den mekkanischen Koran und in den medinensischen Koran, das ist ein klassischer Ansatz der islamischen Theologie im Laufe der Jahrhunderte. Mir ist gelungen, jetzt eine neue Teilung in zwei Gruppen zu lokalisieren, und zwar in den humanistischen, ethischen Koran, den wir im Alten und Neuen Testament finden, sage ich mal, die gleiche Gebote und Verbote. Dieser Koran, der humanistisch ist und ethisch, finden wir in dem mekkanischen und auch in den medinensischen Koran, sogar auch in der letzten offenbarten Sure. Der politische und der juristische Koran ist offenbart nur in den letzten 6 Jahren während dem Leben des Propheten, 624 bis 632. Und ich sage, dieser politische, juristische Koran passt einfach nicht mehr zu unserer Zeit. Das ist ein Koran, der eher gedacht für das 7. Jahrhundert. Das heißt, dieser Koran, der juristisch und politisch ist, ist situativ bedingt. Und wir können uns nicht danach orientieren. Deshalb plädiere ich für eine Übersetzung des Korans ins Deutsche, und zwar historisch-chronologisch, damit die Muslime wissen, was wo offenbart worden ist, und nicht nach diesem Koran in unserem Alltag orientieren. Das ist sehr wichtig für mich.
Das ist natürlich eine Selektion, ganz klar. Sie machen selber eine Zweiteilung und sagen, welcher Teil des Korans für Sie verbindlich sein will. Das ist ein bisschen mechanisch, 6 Jahre hier, 6 Jahre da. Das ist natürlich problematisch. Und dann kann man wieder fragen, warum soll denn eigentlich nur das Ethische, und zwar das uns dann auch genehme, richtiger Koran, verbindlicher Koran sein? Warum soll das andere fallen gelassen werden? Das muss man schon sehr gut begründen.
Ja, und ich vermute mal, dass man das theologisch begründen muss, und man kann es kaum begründen mit weltlichen Argumenten, mit dem Argument, das passt eben besser in unsere Zeit, das passt besser zu unseren normativen Ordnungen, das passt besser zu den Menschenrechten. Das dürfte, vermute ich mal, theologisch doch auf Widerspruch stoßen, weil der Islam und auch der Koran nicht als zeitgebunden verstanden wird, sondern doch einen Ewigkeitsanspruch hat, und jetzt sozusagen das 21. Jahrhundert als Folie für die Deutung zu nehmen, auch für die Selektion. Ich vermute, dass das auf größere Probleme stoßen wird.
Naja, also erstmal, ich möchte einfach darauf hinweisen, eine Reform des Islam bedeutet nicht, dass man sofort Früchte haben wird. Eine Reform des Islam, es ist ein historischer Prozess, dauert vielleicht ein paar Jahre oder sage ich mal vielleicht mehr als ein paar Jahre. Interessanterweise ist der Kontext. Wir leben in einem westlichen Kontext. Wir Muslime leben in der Minderheit. Ja, wir leben in Berührung mit dem anderen, mit Juden, Christen und anderen Weltanschauungen. Also das ist nicht Saudi-Arabien oder Algerien oder Tunesien oder Marokko, sondern es ist Deutschland. Das ist der westliche Kontext. Und hier müssen wir anfangen, diesen Islam zu reformieren. Ich komme zurück auf den Koran. Für mich, der Koran ist nur ein Text. Wir können das anders interpretieren, wenn wir sagen, das ist ein Text, ein religiöser Text, ein ethischer Text, ein politischer Text. Mir geht es darum, wie soll ich mit solchen Verse, Unterdrückung der Frauen, Gewalt, und wie soll ich damit umgehen heutzutage? Soll ich solche Verse in den Moscheen predigen? Ja, selbstverständlich kann ich sie predigen und einfach die Menschen aufklären. Das ist keine Selektion hier. Es geht um Position. Das ist das Wichtigste. Es geht darum, den Menschen zu vermitteln, dass zum Beispiel, wenn ich die Sure 1 vorlese, die Muslime jeden Tag 17 Mal beim Gebet halt wiederholen, das Vers 6 und 7, es geht um Juden und Christen, die ihre Gehenden und die im Zorn Gottes gefallen sind. Da sind sowohl die Juden und die Christen, da sind meine Mitmenschen. Ich lebe mit denen hier in dem Westen. Meine Aufgabe, die Menschen dazu zu bewegen, dass sie auch in der Lage, frei den Koran zu interpretieren halt, ja. Und für mich als Moslem, als Reformer, mir geht's nur darum, diesen Menschen zu begleiten und einfach sie dazu zu bewegen, über sich, über die eigene Religion zu reflektieren. Es geht hier um die sogenannte neue entdeckte religiöse Identität im Westen, die einfach durch die Vernunft oder die Anwendung der Vernunft, der Kritik hilft, einen neuen Umgang oder einen Umgang mit der eigenen Religion. Ja.
Ich finde das absolut lobenswert und auch richtig. Aber wir haben ja auch noch eine andere moderne Bewegung, die genau auf diese Eigeninterpretation setzt. Das ist der Salafismus, ja. Und da versucht ja nun auch jeder, auch in Deutschland geborene junge Moslem, der plötzlich radikale Ideen für identitär sehr brauchbar hält, selbst zu interpretieren und macht das ja sehr schematisch, greift sich koranische Verse heraus und sagt, da steht eben dies und jenes und das beherzige ich jetzt. Ich halte das nicht für ungefährlich. Man überfordert vielleicht den Einzelnen damit zu sagen, schau dir einfach den Koran an und schau, was du da rausliest. Da braucht es natürlich auch eine gewisse Anleitung durch diejenigen, die mehr Wissen besitzen als andere.
Und Sie selber, Herr Ogi, wenn ich da noch anknüpfen darf, vertreten an sich ja auch diesen Ansatz. Also zunächst, ich stimme Frau Schröter völlig zu, mit diesem Aufruf, eigenständig zu lesen, sich seine Gedanken zu machen, so wie es der Koran ja selber in gewissem Umfang auch empfiehlt, erlaubt ganz viele Deutungen. Sie haben aber eine bestimmte Deutung und die können Sie überhaupt nur haben, weil Sie auch Wissen besitzen. Nämlich das Wissen darüber, was, jedenfalls der Tradition zufolge, in Mekka passiert und was in Medina passiert und was demzufolge Ihrer Lesart nach allgemeingültig oder zeitlich begrenzt sein soll. Und deswegen denke ich, müssen Sie schon beides ganz klar sagen, dass Sie auf der einen Seite zum Denken auffordern, sich zu befreien von bestimmten dominierenden, Sie sagen konservativen Lesarten. Gleichzeitig aber müssen Sie den Leuten Ihr Schema vermitteln und das ist eines auf Wissen gegründetes, das schon bestimmte Anforderungen auch hat.
Zu Herrn Ugis Ansätzen, auch ganz pragmatischen Ansätzen, kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns an dieser Stelle vielleicht einen kurzen historischen Ausflug wagen, um auch ein bisschen besser nachvollziehen zu können, warum wir uns gerade jetzt, wie wir es eingangs schon beschrieben haben, in einer in gewisser Weise krisenhaften Phase des Islam befinden. Es gab, Frau Schröter, im 18. und 19. Jahrhundert bereits so eine Art Vorreformbewegung im Islam, die heute ja fast vergessen scheint. Warum ist diese Bewegung gescheitert?
Naja, es gab eine Vorreformbewegung, es gab Reformbewegungen, die aber in unterschiedliche Richtungen nutzbar gemacht worden sind. Also Reform heißt ja nicht automatisch, dass dabei ein liberaler Geist sich durchsetzt, sondern Reform kann auch bedeuten, dass man in neue autoritäre Strukturen hineingeht. Und das sehen wir eben bei diesen frühen Reformern, dass sie von sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen im Moment aufgegriffen werden. Also wie gesagt, es gibt meiner Meinung nach zwei wichtige Reformbestrebungen, die heute aktuell sind. Das eine ist eben tatsächlich eine liberale Reformbewegung, die es auch nicht nur in Deutschland gibt. Also es gibt sie zum Beispiel in Indonesien, wo ich mich doch ganz gut auskenne. Da gibt es sie schon seit langem. Aber es gibt eben auch eine radikale, eine salafistische Reformbewegung, die sich teilweise ja auf die gleichen Urväter bezieht. Und beide argumentieren mit dem Moment der Vernunft, mit dem Moment des Selbstlesens der heiligen Texte und des Diskutierens in einer kleinen Gruppe darüber. Also da sehen wir doch ganz ähnliche Mechanismen, aber vollkommen andere Schlussfolgerungen. Und das ist natürlich etwas Bedenkliches und das hat auch etwas damit zu tun, und das ist jetzt keine theologische Überlegung, sondern das hat etwas damit zu tun, wie sich der Einzelne positioniert, welcher Gruppe er sich anschließen will. Und da bin ich natürlich ganz bei Herrn Urgi, es geht um Positionierung. Aber das Problem ist doch, dass wir weltweit sehen, dass die liberalen Kräfte zwar da sind, auch beharrlich da sind und sehr mutig sich allem entgegenstemmen, aber offensichtlich nicht so viel Überzeugungskraft gewinnen konnten, dass sie sich durchsetzen. Und das ist schon die Frage, was müsste man auch an dem Ansatz so weit verändern, dass er für eine Mehrheit der Muslime verständlich ist, dass die nicht gleich sagen, na ja, also diese Art der Selektion, das geht gegen den Islam, da kann man nicht einfach was weglassen. Oder auch, was Herr Urgi sagt, der Prophet Mohammed, der ist doch kein ganz normaler Mensch gewesen, der muss doch immer Vorbild für uns sein. Also wie kann man da tatsächlich nochmal Argumente finden, um diejenigen zu überzeugen, die mit dieser Moderne eben Schwierigkeiten haben und die gerne die Religion auch als letztes Refugium für sich sehen würden.
Auf diese, ich sag mal, Liberalisierungsstrategien, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mich würde jetzt trotzdem noch mal interessieren, Frau Krämer, warum sich denn auch dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts und wie wir es heute erleben, diese radikaleren Auslegungsformen durchsetzen?
Da müssen wir natürlich auch mal auf den politischen, ökonomischen Kontext achten. Also A, kann man meines Erachtens nicht sagen, dass diese Ansätze, die im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt oder weiterentwickelt wurden, vollkommen gescheitert seien. Wenn man genauer hinschaut und fragt, wie zum Beispiel Scharia verstanden und vor allem angewandt wird, dann kann man feststellen, dass eine ganze Reihe der reformerischen Thesen, zum Beispiel, dass man zwischen dem wortwörtlichen Text und der Intention, die hinter einem Gebot steht, unterscheiden müsse, durchaus aufgegriffen werden. Die werden zum Beispiel in der ägyptischen Rechtsprechung umgesetzt und nicht nur in Ägypten. Also von einem kompletten Scheitern würde ich nicht sprechen, aber diese harte Linie, wir sind gegen den Westen und die Moderne ist vom Westen geprägt und wir brauchen unsere eigene Lösung und die wird allein durch den Koran und durch das Beispiel des Propheten Mohammeds und seiner Gefährten vorgegeben. Diese Position ist eine Antiposition gegen westliche Dominanz, die zunächst kolonial war und heute noch in neokolonialer Form wahrgenommen wird. Und es ist zudem eine Position, die von bestimmten Kräften über lange Zeit einflussmächtig waren, zum Beispiel Saudi-Arabien, weltweit propagiert werden und von bestimmten Regimen sehr gerne aufgegriffen, weil sie ihren eigenen Interessen auch dienen. Ich will das nicht alles reduzieren auf politische Machenschaften, das wäre sicherlich zu simpel. Aber ohne den politischen Kontext werden wir das Ganze nicht verstehen können. Also die Durchsetzungskraft dieser simplen, schlichten, auf Abgrenzung und Konfrontation setzenden Position, die Herr Urgi so vehement bekämpft.
Man könnte daraus auch schlussfolgern, dass der Islam, islamische Lehren bzw. der Koran als Text eine, sage ich mal, dankbare Grundlage sind, um solche radikalen Positionen überhaupt rechtfertigen und formulieren zu können.
Ja, weil der Koran nun mal viele unterschiedliche Weisungen enthält, die zum Teil ganz eindeutig zeit- und ortsgebunden sind und zum Teil nicht. Auf jeden Fall der Sichtweise sehr vieler Muslime zufolge auch über diesen bestimmten Ort, arabische Halbinsel und die bestimmte Zeit, 7. Jahrhundert hinaus, gültig sind. Und hier muss jemand, der reformerisch auftreten will, glaube ich, ganz konsequent und offen sagen, dass er oder sie diese Unterscheidung in allgemeingültig und spezifisch gebunden vertritt und das dann auch denjenigen entgegenhalten, und das tut Herr Urgi ja, wenn auch vielleicht nicht ganz so klar, wie es möglich wäre, den anderen Sichtweisen, den anderen Interessen entgegentreten. Damit kann man nicht erwarten, das ist, finde ich, auch ganz selbstverständlich, sofort weltweit auf Begeisterung und Zustimmung zu stoßen, aber man muss zunächst mal diese Position für sich genommen klar und glaubwürdig machen. Und ich denke, innerhalb eines westeuropäischen Kontextes ist das durchaus auch möglich. Und dann müsste man sehen, wie man darüber hinaus dieser Sichtweise noch mehr Raum verschafft. Da muss man auch sehen, dass in bestimmten Ländern diese offene Diskussion schlechterdings nicht möglich ist. Die wird nicht zugelassen. Das kann man einem Herrn Urgi nicht vorwerfen.
Es ist ja auch gut, dass so etwas in Deutschland entsteht, dass so etwas in Europa entsteht, überhaupt in westlichen Ländern. weil diese Thesen, die Herr Urge jetzt vertritt, natürlich in vielen islamischen Ländern überhaupt nicht publizierbar wären. Ja, Herr Urge würde längst im Gefängnis sitzen in vielen Ländern. Ich würde nur sagen, wichtig wäre es, das Ganze auf breite Füße zu stellen. Und vielleicht noch eine Sache dazu. Es gibt ja einige Muslime und Musliminnen, die den Islam für reformbedürftig halten oder die zumindest sich einer konservativen Auslegung entgegenstellen. Also ich würde immer noch sagen, da sollte man sich doch mal zusammenschließen. Ich sehe viele Einzelkämpfer mit guten Ideen, aber ich glaube, dass man erst dann wirklich stark wird, wenn man auch die persönlichen, vielleicht inhaltlichen Differenzen versucht zu überwinden und das Gemeinsame in dem, ich sage mal, Reformlager stärker betont.
Herr Urge, zu Ihrem Reformprogramm gehört ja jetzt nicht nur dieser prominente Thesenanschlag, auch im wortwörtlichen Sinne. Sie haben am vergangenen Freitag in Berlin an eine Moscheetür Ihre Thesen genagelt, sondern auch das Buch, aber eben auch eine liberale Moschee, die Sie mitbegründet haben im Juni in Berlin. Sie planen das jetzt auch in Freiburg. Worin unterscheidet sich diese Moschee denn von den anderen in Deutschland?
Also vielleicht erstmal eine kleine Bemerkung, die Reform des Islam, das ist ein gut durchdachtes Programm mit einigen Kolleginnen und Kollegen. Mir ist gelungen, am letzten Freitag in unserer Gemeinde in Berlin zu predigen und auch einen Vortrag zu halten. Und wir sehen hier, dass die Menschen wirklich sehnsüchtig nach Freiheit sich fühlen. Und wir haben miteinander geredet, diskutiert, waren sowohl Schiiten, Sunniten, Alawiten, auch Nichtgläubige. Das ist was Schönes, das ist ein Tat. Und nur durch solche Taten können wir einfach wissen oder erfahren, welche Erfolge wir haben.
Aber worin besteht konkret diese Freiheit in der Moschee? Können Sie beschreiben?
Diese Freiheit, wir fragen niemanden an was, wenn er zu uns kommt. Wir fragen ihn nicht, zu welcher Religionsglaubensgemeinschaft gehört, ob er Sunnit, Schiit oder Alawit. Wir wollen denen Räume einfach anbieten, wo sie die Nähe Gottes spüren und einfach ins Gespräch miteinander kommen. Sie sehen hier nämlich, wir reduzieren nicht Menschen auf ihre persönlichen Interessen oder Glaubensfragen oder Sexualität, sondern für uns ist wichtig, dass der Mensch ein Mensch ist und dieser Mensch muss wahrgenommen und akzeptiert, wie diese Person ist.
Wird das in anderen Moscheen nicht so praktiziert oder gehandhabt, Frau Krämer?
Naja, in den meisten Ländern und auch in Deutschland sind Moscheen örtlich und auch von der Zuordnung hin doch spezieller. Das heißt, dass diese Freiheit, dass schiitische und alevitische und sunnitische Muslime zusammenkommen und die Musliminnen natürlich auch und sich offen darüber austauschen, wie sie den Islam verstehen und was sie für zugehörig und nicht dazugehörig halten, das ist doch etwas Besonderes und da muss man sagen, es ist natürlich großartig, dass hier ein im Wortsinn Freiraum geschaffen wird, der sich unterscheidet von dem, was an den meisten anderen Moscheen passiert. Genauso wie auch nicht in jeder Kirche ganz frei jedes Mal wieder darüber nachgedacht wird, was Christsein nun bedeutet und ob jeder, der sich für einen Christen oder eine Christin hält, auch etwas sagen darf. Dennoch wäre es, glaube ich, wie Frau Schröter schon sagte, enorm wichtig, dass diejenigen Musliminnen und Muslime, die zunächst in Deutschland, Westeuropa und anderswo diesen Pfad beschreiten, das auch gemeinsam tun. Man hat von außen den Eindruck, dass immer noch zu viel Einzelgängertum vorherrscht, dass zu viel Misstrauen auch da ist, dass Einzelne vielleicht so gesehen werden, als wollten sie sich selber profilieren. Und das schadet der Sache natürlich. Mhm. Es ist ja nicht umsonst, dass jetzt in dieser kleinen Gesprächsrunde keine Muslimin und kein Muslim dabei ist, weil sie sich vielleicht da wieder anders positionieren.
Mhm. Umgekehrt sind viele Muslime bzw. rund ein Viertel der Muslime über die Islamverbände vertreten und organisiert, die, so scheint es zumindest nach außen hin den Diskurs in gewisser Weise bestimmen. Sind die dann auch der richtige Ansprechpartner, wenn es jetzt darum geht, solche liberalen Reformen anzustoßen?
Naja, das mag man bezweifeln, weil da gibt es natürlich eine Konkurrenz. Das ist ganz klar. Diejenigen, die sich in den Islamverbänden zusammengeschlossen haben und die unglücklicherweise von der Politik als zentrale Repräsentationsorgane der Muslime aufgewertet worden sind, die möchten natürlich ihr Privileg behalten und fühlen sich bedroht von diesen reformorientierten Muslimen. Dass übrigens nicht nur sich die deutschen Verbandsvertreter damit nicht anfreunden können, sondern dass auch international diese kleine Moschee ja große Wellen geschlagen hat, sieht man daran, dass sich sowohl die Religionsbehörde in Ankara als auch die iranische Regierung über ihre Unterorganisation und die Al-Azhar in Ägypten sich vehement gegen diese Moschee ausgesprochen hat, wo man sich schon gefragt hat, was da eigentlich passiert, dass diese wenigen Männer und Frauen, die sich da mutig zusammengeschlossen haben, aber die ja nun keine Armee sind und keine Megabewegung, dass die ein solches Echo ausgelöst haben und dass die Kritik so bedrohlich auch geworden ist, das ist doch wirklich schon bemerkenswert und auch erschütternd, muss ich sagen. Wirklich erschütternd, dass Reformversuche in einem westlichen Land eine solche gewalttätige Reaktion auslösen. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist auch kein gutes Zeichen für den organisierten Islam, wie er gegenwärtig verfasst ist.
Ich möchte darauf hinweisen, dass bei uns, oder was ich auch jetzt so nochmal erlebt habe, wir haben zusammen gebetet, den ganzen Tag da am Samstag in der Moschee, also das heißt zu den Gebetszeiten, da waren Frauen ohne Kopftuch, waren schiitische Frauen, auch sunnitische Frauen und andere, waren Frauen mit Kopftuch, wir haben nebeneinander gebetet, die Gebetsruferin war eine Frau, die Frau Sayran Atesh hat zu Mittag ein Gepredigt gehalten, ich habe das abends auch gemacht. Also sie sehen wirklich, dass die Frauen nicht mehr in einem Raum versteckt sind oder dass die Frauen nur diese Funktion haben, nachzuahmen und brav zu hören, sondern dass wir auch diese Frauen ihnen die Möglichkeit oder sich selber die Möglichkeit geben, dass sie aktiv werden. Und das ist das Neue im Islam. Das ist das Schönste, dass wir versuchen, Menschen miteinander bringen. Ich weiß, viele Muslime werden das nicht akzeptieren, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Wir brauchen einfach diese Zeit und wir werden einiges erreichen. Uns werden täglich E-Mails weltweit, auch aus der arabischen Welt, geschickt von muslimischen Frauen und auch muslimische Männer und die sind sehr dankbar für solche Aktionen und ob man nicht doch auch sowas in muslimische Länder machen. Das wollen wir nicht in muslimische Länder machen. Ich fühle mich als Europäer hier und ich habe eine moralische Pflicht, einfach das in meinem Lande zu machen, in Deutschland und im Westen. Was die Muslime vor Ort in ihrem Länder machen, das ist ihre interne Angelegenheit und wir wollen uns nicht einmischen.
Wenn Herr Urgi, Frau Schröter, jetzt von der Rolle der Frauen in seiner Moschee spricht, ist das auch ein Hinweis darauf, dass eine liberale Reform des Islam tatsächlich von Frauen verstärkt auch ausgehen muss?
Ich würde sagen, sie muss die Gleichheit zwischen Männern und Frauen in den Blick nehmen. Und ob sie jetzt von Männern ausgeht oder von Frauen ausgeht, sie soll von beiden ausgehen. Es ist nicht so, dass wenn eine Frau religiös aktiv wird, dass sie dann automatisch ein Freiheitsprogramm aufsetzt. Wir haben in den islamistischen Organisationen auch sehr viele Frauen. Wir haben überzeugte Islamistinnen, überzeugte Salafistinnen. Wir haben junge Frauen, die nach Syrien ausgereist sind, um dort einen Dschihadisten zu heiraten und ihm Kämpferkinder zu gebären. Also alleine, dass ein Mensch eine Frau ist, bedeutet noch gar nichts. Aber ich glaube auch, dass ein reformierter Islam, ein Islam, der in die demokratische Moderne passen will, dass der auf jeden Fall die Gleichberechtigung der Geschlechter vertreten muss, genauso wie die Gleichberechtigung aller Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Weltauffassung. Und er sollte auch nicht differenzieren nach sexueller Orientierung oder ähnlichen Dingen. Von daher ist das, was Herr Urgi und Frau Atesh und andere in Berlin ausprobieren, natürlich zukunftsweisend. Das gestehe ich ganz unumwunden zu. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, der jetzt allerdings auch noch mal in der Breite der muslimischen Communities irgendwie fundiert werden sollte.
Das heißt aber auch meines Erachtens, dass das, was wir jetzt so als Theologie beschrieben haben, also die glaubwürdige, für andere akzeptable Begründung dieser Position noch ausgearbeitet werden muss. Mhm. Und das bedeutet meines Erachtens doch, dass man ganz klar das Programm offenlegt und vielleicht nicht sagt, wir befreien jetzt den Islam von Verkrustungen und legen den wahren Islam frei, sondern dass man ganz unmissverständlich diese Zweiteilung, die Herr Urge und andere befürworten, zum Programm macht und sagt, der Islam, wie wir ihn leben wollen und gerne auch andere ihn leben lassen wollen, dieser Islam beruht auf all diesen Prämissen der Gleichheit, der freien Entfaltung, der Berufung auf den Einzelnen und dessen Autonomie. Er ist kein Islam, der geprägt ist in erster Linie von Verhaltensgeboten und Verboten. Und er ist kein Islam, der eine ganz bestimmte Rechtsordnung, gemeinhin als Scharia bekannt, propagiert. Das ist ein ganz radikales Programm, das auch in dieser Radikalität dann nicht jedem schmackhaft gemacht werden kann. Aber ich glaube, dass es gut wäre, wenn man nochmal über die Grundlagen dieser Position mehr nachdenken würde und das vielleicht auch noch konsequenter ausarbeiten, damit es auch von anderen wissend aufgenommen werden kann. Im Moment sehe ich so ein bisschen ein Lavieren auf der einen Seite zu sagen, ja, der Koran ist für uns verbindlich, aber ist dann doch auch für sich genommen ohne Wert und er ist leblos und er lebt nur, wenn wir ihn lebendig machen und wir machen ihn in einer ganz bestimmten Form lebendig. Das ist für mich noch etwas zu unausgegoren, wenn ich das so direkt sagen kann. Und
spricht für die Tatsache, dass eine Reform auch ein Prozess ist.
Ja, selbstverständlich ist es ein Prozess. Und noch dazu ist es ein Prozess, der einen Riesensprung in diesem Prozess vornehmen will, indem er das, was im Christentum doch sehr, sehr, sehr lange gebraucht hat und im christlich geprägten Europa auch, zum Beispiel die Gleichberechtigung ganz unterschiedlicher sexueller Orientierungen, schon in das Programm einbaut. Das ist ja für die allermeisten Religionen oder religiös-weltanschaulichen Überzeugungen schon ein Riesenbrocken. Das können Sie auch einem Konfuzianer oder einem Buddhisten nicht einfach vermitteln. Das ist ja kein spezifisch islamisches Problem. Also hier wird ganz unglaublich viel verlangt und propagiert und in Teilen jetzt eben auch im Rahmen dieser Moschee praktiziert. Und nochmals, um das auch wirklich wirksam und glaubwürdig für sehr, sehr viele Muslime und Muslime zu machen, sollte meines Erachtens der Grundansatz noch schärfer herausgearbeitet werden und auch noch konsequenter dann vermittelt.
Stehen wir trotz all dem Gegenwind, den Herr Urgi und Frau Attisch jetzt mit ihrer Moschee erfahren müssen, am Beginn eines neuen islamischen Reformzeitalters, kann man es so groß aufhängen?
Ja, das wäre zu hoffen. Wir haben ja hier auch Bedingungen, in denen sich diese Reformideen weiter verbreiten können, aber auch in denen solche Ansätze weiter gedacht werden können. Wir haben an mehreren Standorten in Deutschland ja islamische Theologien implementiert. Und da ist doch wirklich zu hoffen, dass da auch was Vernünftiges bei herauskommt. Oder die islamische Religionspädagogik, für die Herr Urgi steht. Also das sind doch wunderbare Ansätze, die man nutzen sollte, um tatsächlich Schritte in die richtige Richtung zu gehen.
Ich würde auch nicht gleich jetzt ein neues Zeitalter ausrufen. Wenn die Deutung, die jetzt Herr Urgi und andere vorschlagen, sich konkretisiert und verbreitet, dann wäre das schon fast revolutionär, weil es tatsächlich eine Reform des Islam und nicht nur muslimischen Verhaltens implizieren würde.
Sehen Sie das denn? Ist das realistisch?
Nein, auf der Breite nicht. Aber nochmals, steht der Tropfen, hüllt den Stein und irgendwann muss der Tropfen ja fallen. Und dann hofft man, dass durch konsequentes Denken und konsequentes Handeln sich das Ganze verbreitet. Wenn mittel- oder langfristig tatsächlich diese Art des Islamverständnisses sich ausbreiten und auch in der Praxis dann manifestieren würde, wäre das in der Tat ein neues Zeitalter. Aber wenn sich diese Sichtweise und dieses Praxis durchsetzen würde, dann sicherlich langsam und am Ende dieses Prozesses wäre eine Revolution geschafft.
Lassen Sie uns, Herr Urgi, diese Idee weiterspinnen und davon ausgehen, dass sich Ihre liberale Reform durchsetzt. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind Kernpunkte dieser Reform die Betonung auf der individuellen Freiheit der Gläubigen, aber auch auf der Tatsache, dass es eine Form von privatisierter Religion ist von Bürgern eines Staates, also ähnlich wie wir das mittlerweile auch bei den Christen in Deutschland erleben, was aber umgekehrt ganz offensichtlich auch dazu geführt hat, dass den Kirchen ja seit Jahren die Mitglieder verloren gehen. Ist also so ein liberaler Islam nur die Vorstufe, bevor die liberalen Muslime sich dann ganz von ihrer Religion lossagen?
Naja, da sind zwei verschiedene Kontexte. Also solche Vergleiche sind, sage ich mal, ja, ich bin sehr vorsichtig. Aber ich möchte nicht ein Prophet sein und vorher sagen, ob Muslime werden den Islam verlassen. Interessanterweise, wir haben das erlebt in Berlin, in unserer Moschee, dass Atheisten, muslimische Atheisten zu uns kamen und wir wollten wieder zu dem Islam, weil die haben einfach gesagt, wir suchen diese Form des Islam halt. Das heißt, Menschen verlassen ihre Religion, weil sie einfach unfrei sind. Also ich weiß es nicht, wie die Zukunft aussieht. Mir geht es in erster Linie darum, dass die Menschen frei sind, dass sie die eigene Erfahrung mit der Religion, mit dem Islam, mit dem Koran machen und auch die Erfahrung machen mit anderen, also dass der Islam in erster Linie eine persönliche Erfahrung zwischen dem Einzelnen und seiner eigenen Religion. Wir als Reformer, wir sind nur Wegbegleiter. Das sind Thesen, man kann darüber diskutieren, offen, und warum denn nicht halt?
Man hat ja lange gesagt, dass die Moderne eigentlich auch ein Weg in die Säkularisierung ist, dass die Religionen an Bedeutung verlieren. In vielen Ländern stimmt das auch und für viele Religionen stimmt es, für das Christentum in weiten Teilen definitiv. Aber wir sehen nun just im Islam, das ist eigentlich eine Art der Revitalisierung, aber nicht in einer spirituellen Weise, sondern eher in einer normativ-konservativen oder fundamentalistischen Weise gibt. Und das ist, glaube ich, die große Zerreißprobe im Moment. In welche Richtung entwickelt sich eigentlich der Islam? Viele Muslime sind längst säkular. Viele sind ihrer Religion völlig abhanden gekommen, wie Herr Urgi schon gesagt hat, sind Atheisten geworden, übrigens auch in arabischen Ländern. Aber hier ist eben die Frage, wird sich ein Islam herausbilden, auch in westlichen Ländern, der die spirituellen Komponenten stärker betont? Oder werden diese Muslime sich völlig in die Säkularität verabschieden? Und was passiert eigentlich mit den anderen, für die der Islam identitär ist, für die er eine kollektive Religion ist, für die er normativ ist? Das heißt, sich ganz stark mit der Zweiteilung der Welt in das Erlaubte und das Verbotene beschäftigt. Also was ist mit diesen Muslimen? Gelingt es, sie auch davon zu überzeugen, dass das liberale Angebot für sie auch etwas bereithält, was bereichernd ist? Oder werden sie das weiterhin ablehnen?
Eine kleine Ergänzung. Ich möchte über Daten sprechen. Ich hatte vor, nämlich diese Thesen an einer konservativen salafistischen Moschee und ausgewählt, nicht türkische, sondern arabische, weil der arabische Islam einfach größer ist. Und ich habe die aufgehängt, ich gebe zu, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen aus Angst. Und als ich an dieser Moschee ankam, wurde mir das Tor aufgemacht, mir wurde erlaubt, die Thesen aufzuhängen, mir wurde erlaubt, dort zu beten. Und abschließend wurde ich eingeladen zu einem Podiumdiskussion. Wir sehen, ich habe mit dem Mann auf Deutsch kommuniziert, mit dem Imam Sabri. Wir sehen hier, dass wir auf Deutsch in Deutschland miteinander kommunizieren können. Und das ist unsere Zukunft. Das ist das Allerwichtigste. Und dass wir zeigen, liberale Muslime, dass wir auch mit Salafisten reden können. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit und jeder wird mit uns auch reden. Wir haben ein historisches Programm. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, was aber heißt dann Sola Actio, wie Sie es in Ihrem Buch propagieren? Also neben dem rechten Glauben ist das richtige Handeln maßgeblich, wenn dieses Handeln dann aber doch nicht durch Geh- und Verbote in erster Linie bestimmt wird. Wie kann man das so konkretisieren, anschaulich und überzeugend machen, dass Muslime es annehmen zu sagen, jawohl, ich glaube an diesen Gott, nicht irgendeinen, ich glaube an diesen Gott. Ich habe das Bedürfnis nach einer gewissen Spiritualität. Ich möchte die ethischen Werte, die ich im Islam sehe, die ich dem Koran zuschreibe, auch in meiner eigenen Umgebung leben, in diesem Sinne handeln. Aber ich will mich nicht binden an eine tradierte Form des richtigen Handelns und des richtigen Lebens, vulgo Scharia. Also die Grenzen, finde ich, muss man deutlich machen und dann sehen, wie man im Gespräch und durch vorbildliches Handeln und die Schaffung richtiger Räume das auch noch weiter strahlkräftig macht. Aber dennoch, ich würde noch mal zurück zu der Bitte, bestimmte Prämissen, bestimmte Annahmen, bestimmte Überzeugungen, mit denen Sie an den Koran und an den Islam herangehen, noch weiter zu denken. Das haben Sie ja wahrscheinlich ohnehin vor.
Auf jeden Fall.
Dann beenden wir die Sendung mit einem Arbeitsauftrag an Herrn Urgi. Das war das SWR2-Forum zum Thema Update für den Koran. Lässt sich der Islam reformieren? Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, der Professorin Susanne Schröter, bei Gudrun Krämer, Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin und bei dem Freiburger Religionspädagogen Dr. Abdelhakim Urgi. Sein Buch Reform des Islam, 40 Thesen, ist vor wenigen Tagen im Claudius Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.